Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einer neuen Folge der Interviews for Future. Heute mal wieder die Biene im Programm. Weshalb so oft die Biene? Ganz einfach. Wir haben eine kleine Kooperation mit der kleinen, aber feinen Organisation aus Dresden, BIGIDA. Geschrieben BEE wie die Biene und dann GIDA wie diese andere Organisation, mit der wir natürlich nicht kooperieren wollen. So, um was geht es diesmal? Diesmal geht es um die Bienenstocklufttherapie. Dazu das Interview, was nun gleich folgt, mit dem Jürgen Schmiedgen von BeeCura System, der quasi die Technik, die nötig ist für eine Bienenstocklufttherapie, nicht komplett von Grund auf entwickelt, aber in ein professionelles Niveau gehoben hat. Und da freue ich mich jetzt mit euch zusammen auf das Interview. Hallo Herr Schmiedgen, so, jetzt geht es um einiges, um die Bienenstocklufttherapie im Kern. Ich würde aber gerne erstmal Ihre Geschichte oder Ihren Weg dorthin beleuchten. Sie waren ja Berufsimker zu Zeiten der DDR noch.
Nee, war ich nicht. Also ich war immer Hobbyimker.
Hobbyimker, okay.
Hallo. Also ich war immer Hobbyimker, bin 1968 in den Imkerverein eingetreten, also schon ein paar Jahre, habe in der DDR ganz normal geimkert und dann natürlich in der Wendezeit auch die Bienenanzahl reduziert und dann beruflich umorientiert und dann einfach wieder langsam aufgebaut und dann im Prinzip das Magazinsystem genommen und dann gesagt, okay, da kann man mehr machen. Und dann waren wir wieder schnell auf 20 Völker, so. Das war immer meine Größe.
Okay. Also in einem Laienbereich quasi jetzt von der Größe geblieben, yes. Haben da jetzt kein großes Geld verdient. Na? Ich hatte das angesprochen mit der DDR, weil ich fand es ganz interessant. Ich habe jetzt gehört, also ich selber weiß nicht, wie das war, aber habe gehört, dass man als Imker in der DDR durchaus ganz normal gut verdienen leben konnte, was ja heute schwieriger ist.
Das stimmt. Also der Honig wurde ja gut bezahlt. Dann gab es außerdem Bestäubungsprämie für diejenigen, die gewandert sind. Das war natürlich eine richtige Einnahmequelle. Also da konnte man richtig gut leben. Also überhaupt kein Vergleich zu jetzt.
Okay, das ist interessant. Bestäubungsgeld heißt, man ist dann mit den Völkern von Hof zu Hof.
Zu den Bauern, also zu den LBGs gefahren und hat dort im Prinzip, wo das notwendig war, die Völker aufgestellt und dafür wurde im Prinzip dann so eine sogenannte Bestäubungsprämie gezahlt. Zum Beispiel eben bei Raps, ne? Das ist ja so, dass der Ertrag dann immens steigt, wenn dort Bienen dort stehen und das wurde halt gut honoriert.
Okay, das ist interessant. Und dann zur Wendezeit, klar, hat sich natürlich alles erstmal geändert.
Na, da haben natürlich die Leute dann billig Honig oder überhaupt andere Sachen gekauft und es war einfach anders. Man blieb ein bisschen auf dem Honig drauf sitzen, man hat sich beruflich umorientiert und dann mal gesagt, okay, jetzt reduzieren wir die Völkerzahl immens. Also habe ich es letztendlich gemacht. Wollte das sogar dann ganz abschaffen, aber da hat mein Vater dafür gesorgt, dass das weiterging. Und dann habe ich noch ein System gesucht, was Berufsimker nutzen, eben dieses Magazinsystem, wo man schnell in einer sehr kurzen Zeit im Prinzip imkern kann. Und da habe ich festgestellt, mit 5 Völkern geht es wunderbar und es geht dann auch mit 10 und dann waren wir schon wieder bei 20. Und 20 Völker ist so die kleinste Zahl, wo man auch ein bisschen Zucht, also wo man Königin züchten kann und ein bisschen Auslese der Völker, der Eigenschaften im Prinzip betreiben kann. Das war halt letztendlich auch irgendwo wichtig, mir jedenfalls. Insofern war ich dort wieder angelangt.
Okay, jetzt mal vielleicht noch ein paar Jährchen zurück. Wie kommt denn für Sie persönlich überhaupt das Interesse an der Biene?
Na, mein Urgroßvater war Imker, mein Großvater hat eigentlich ausgesetzt, aber mein Vater Imker und ich Imker. Ich habe 2 Töchter, die Imker nicht, aber die Schwiegersöhne, denen habe ich das auch beigebracht. Okay. Einer davon lebt, also eine Tochter mit ihrem Mann lebt in England, da imkern die halt da drüben.
Na, alles klar. Das heißt, es ist eine Imkerfamilie. Da genau. Wächst mal rein.
Und mein Schwiegersohn hier, da hat sich jetzt zum Berufsimker entwickelt.
Okay, gut. Ja, und dann haben Sie sich umorientiert, erstmal nach der Wende, wie Sie erzählt haben, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen. Und Wechsel.
Naja, das war so diese politische Wende. Ich war dann kurz drauf, ohne dass ich es wollte, auf einmal Bürgermeister in unserem Ort. Und dann ist er ein sehr kleiner Ort, Waltersdorf, mittlerweile eingemeindet. Und dann habe ich halt eine Firma gegründet, und 1993, und habe mich dann im Prinzip dort selbstständig gemacht. Ja.
Okay, und dann ging es in Richtung der Apitherapie-Szene. Kannst du mal kurz beschreiben?
Richtig. Also da habe ich einen Vortrag gehört von Dr. Stangazio, der war damals der Vorsitzende des Apitherapiebundes in Deutschland. Dann hatte man also um 2000, 2000 oder 2001 mitgegründet und 2001 habe ich das auch gehört. Und das hat mich dann einfach fasziniert, zu lernen, wie man mehr Bienenprodukte im Prinzip für sich selbst in einer sehr hohen Qualität ernten kann und die eben auch für die Gesundheit nutzen kann. Daraus ist entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, 2006, jetzt gehe ich mal direkt dahin und mache einen Lehrgang eine Woche lang, richtig mit Prüfungen und Abschluss und so weiter und so fort. Es gibt ja so Leute, die dann, dazu zähle ich mich, die das immer noch ein bisschen besser machen wollen oder noch ein bisschen Neues entdecken und Neues entwickeln. Und das war halt schon ein Meilenstein. Letztendlich auch in der Imkerei, weil ich ja gesehen habe, okay, also jetzt müssen wir ja ganz anders imkern, wenn wir solche hochwertigen Produkte dort ernten wollen.
Okay, jetzt mal das Wort Apitherapie ist jetzt nicht jedem geläufig. Können Sie es kurz umreißen, was damit gemeint ist?
Also Apis ist die Biene. Und Therapie letztendlich die Anwendungsform. Also wenn wir Bienenprodukte ernten, das geht mal los mit dem Honig. Denn Honig kann man ja nicht nur essen, man kann den auch auf offenen Wunden tun. Und dann reden wir über eine medizinische Anwendung. Und wir ernten ja im Prinzip also auch Propolis. Propolis ist das einzige natürliche Antibiotika. Das hat also eine sehr hohe Wirkung, eine Dreifachwirkung gegen Bakterien, Viren und Pilzen. Und das gibt es dann aufgelöst in Tropfenform. Es ist eine harzige Absonderung von den Blütenknospen, wo die Blüte sich im Prinzip gegen Bakterien und Viren schützt. Und das sammeln die Bienen auf, kleiden ihre gesamte Bienenwohnung damit aus. Weil dort leben ja jetzt in der Zeit 50.000, 60.000 Bienen auf engstem Raum. Und wenn dort einen Schnupfen hätte, hätten die alle Schnupfen. Das war
Ja,
so bildlich
und
gesprochen.
dann sind sie auch.
Und ohne dieses Propolis könnte ein Bienenvolk in dieser Art und Weise überhaupt nicht überleben. Also Propolis heißt ja griechisch vor der Stadt und es werden also im Prinzip die Bakterien und Viren draußen gehalten.
Okay, dann sind ja auch irgendwie 34 Grad um den Dreh in einem
Genau,
Bienenstock. Das ist
ne?
ja auch für
35
Bakterien.
Grad, eine hohe Luftfeuchtigkeit und so, also bestes Wachstum für so solche Sachen. Ne? Und dann gibt es natürlich diesen Meißelfuttersaft, Gelée Royale, mit dem die Königin gefüttert wird und auch aufgezogen. Und wenn man sich da mal überlegt, eine Königin legt mehrere Eier und diese Eier sind alle genetisch 100% gleich. Am vierten Tag werden das jüngste Maden. Die einen Maden, die kriegen nicht, also die kriegen alle zusammen am vierten und fünften Tag Gelée Royale. Und am sechsten Tag kriegen die einfachen nichts mehr gescheit zu fressen und die sind nach 21 Tagen Arbeiterbiene und leben jetzt in der Zeit 4 bis 6 Wochen. Und die Königin kriegt fortan Gelée Royale, ist wie gesagt genetisch gleich. Und nur das Futter bewirkt, dass die nach 16 Tagen eine Königin ist und auch einen Lebenszyklus hat von bis zu 5 Jahren. Und das ist nur das Futter, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja gigantisch, ne? Gelée Royale ist als Jungbrunnen bekannt, wird da sehr viel in der Kosmetik eingesetzt und natürlich auch medizinisch verwendet.
Ist das dann tatsächlich ein reiner Effekt vom Gelée Royal oder ist da in der Biene, sage ich mal, im Genom ein Mechanismus, der durch diesen Gelée Royal dann ausgelöst wird?
Naja, so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass das Futter im Prinzip eine Wirkung erzielt. Und das hat man ja nachgewiesen, eben auch bei Mäusen beispielsweise. Wenn man Mäusen Gelée Royale fördert, dann leben die länger. Und wenn wir welches essen, dann und wir rennen nicht vors Auto, dann könnte das auch funktionieren.
Okay, das ist natürlich dann größere Körpermasse, vielleicht braucht man ein bisschen mehr.
Ja, genau.
Genau. Ja, dann würde ich mal langsam
Da
zu.
haben wir noch das Bienengift zum Beispiel. Bienenwachs sind ja auch Produkte, die man dort noch verwendet. Bienengift ist ein sehr hoch wirksames auch Medikament. Da werden also richtig also auch Anwendungen gemacht von Ärzten natürlich. Das ist ausschließlich Ärzten vorbehalten, wenn man Bienengift direkt initiiert. Das kann man also nicht selber machen, das ist ganz klar. Es gibt ja immer allergische Reaktionen, das muss man auch alles mit bedenken und deswegen sind das medizinische Anwendungen. Aber man braucht ja immer die Imker, um überhaupt zu diesen Wirkstoffen zu kommen. Und es ist natürlich auch für die Imker interessant zu wissen und das zu lernen, was unsere Bienenvölker alles bieten.
Ja, auf jeden Fall, ist ja eine ganze Menge. Und gut, also die Therapie durch die Bienengift, die hat mir eine Biene gestern ganz persönlich verpasst.
Na gut, also wir haben jetzt aktuell eine Umfrage unter der Imkerschaft, weil man festgestellt hat in Wuhan, dass die Imker, die dortigen Imker, trotz Corona-Kontakt kein Corona bekommen. Und man vermutet eben auch, dass das Bienengift im Körper, wenn da bestimmte Menge da ist, im Prinzip dagegen wirkt. Und okay. Es ist ja tatsächlich so, dass meist gegen alles, was wir hier auf der Erde erleben, dann auch ein Kraut gewachsen ist oder eben sowas. Es wäre halt interessant, wenn man dieser Forschung im Prinzip da mal nachgeht. Jetzt gibt es eine aktuelle Umfrage, die wir als Imker beantworten sollen, wo also auch, wie viel wir gestochen werden. Also ich selbst habe sehr zahme Bienen, werde sehr wenig gestochen, gehe natürlich auch völlig ohne Schutzkleidung dahin. Wenn ich die Waben rausnehme und ich erdrücke mal eine Biene, das passiert einfach beim Anfassen, dann werde ich schon in den Händen gestochen. Aber das ist meist so gering, sodass ich mir dann selbst mal ein paar Bienen nehme und mich auch selber stechen lasse, weil man braucht eine gewisse Immunität und die ist dann gegeben, wenn man mehr als 50 Bienenstiche so im Jahr bekommt, dann ist das positiv.
Okay, das ist dann also auch keine Gefahr, dass sie irgendwann eine Allergie entwickeln, einfach.
Richtig, genau. Ja. Ne?
Okay. Ja. Zu der Corona werden wir später noch kommen, weil da haben sie auf einer Homepage noch was stehen, aber ich würde jetzt erstmal mit der Bienenstocklufttherapie anfangen, das ist ja so das Kernthema. Erstmal so ganz grob gesprochen für jemanden, der das noch überhaupt nicht gehört hat, Bienenstocklufttherapie, was ist das?
Nun, das ist das Einatmen direkt von Bienenstockluft, direkt aus dem Bienenvolk abgesaugt über ein Gerät und inhalativ geht es direkt in den menschlichen Körper, also direkt über Nase, Nasenneben, also alles über das gesamte Atmungsorgan. Also bei mir war es halt so, 2012, mein Enkel ist davon betroffen, hat Atemprobleme und wir waren zu dem Abitarbi-Kongress und dort hatte Imker, der Hans Musch, der hat so Kessel gebaut, da waren PT-Lüfter drin und hat gesagt, Bienenstockluft, der hatte das schon ausprobiert, schon sehr lange. Also das wirkt da und das ist also eine ganz tolle Geschichte. Dann haben wir sowas gekauft und haben das ausprobiert. Waren eben mit der Konstruktion nicht ganz zufrieden, weil das war schon so bastlerartig hergestellt. Und dann ging im Prinzip die Entwicklung los. Also wir haben dann selber versucht, da was besser zu machen, haben uns auch belesen zunächst mal, was sind denn die gesetzlichen Vorgaben für sowas. Und da kommt man natürlich schnell an eine Stelle, wo es heißt, wenn ein Medium, in dem Falle Bienenstockluft, durch ein Gerät geht und dann inhalativ direkt in den menschlichen Körper, dann muss das Gerät ein Medizinprodukt sein. Mhm. Und da waren wir natürlich auch zunächst mal, da haben wir schon mit der Entwicklung begonnen gehabt, waren wir natürlich schon ein bisschen erschüttert, okay, das ist ja gar nicht so einfach, wenn man ein Medizinprodukt herstellen will.
Da geht es um Keimfreiheit und solche Sachen.
Eine Ausbildung braucht und das haben wir also alles gemacht, sind jetzt schon Medizinproduktehersteller. Das war halt ein langer Weg, aber letztendlich ging es darum, zu versuchen, im Prinzip daraus eine richtige Therapieform zu machen, weil ja die Anwendungen halt sagen wir mal so gut waren, dass man sich da, also dass man einfach gesagt hat, Mensch, hier haben wir ein Mittel, was so gut wirkt, das wäre schade, wenn das nicht populär gemacht werden könnte.
Genau, zumal es ein ja natürliches Mittel ist. Also wir haben ja auch einige chemische Hemmer, die wirken, aber die haben dann ihre Nebenwirkung.
Also mittlerweile haben wir ja über Jahre und viele, viele solche Geräte schon im Umlauf und auch Anwendungen haben halt gemerkt, dass es keine Kontraindikationen gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Bei vielen Medikamenten und vielen Anwendungen von irgendwas gibt es ja dann irgendwas, was wieder ausgelöst wird und wo es dann wieder schlechter geht und so weiter und so fort. Ne? Wenn ich immer die Beipackzettel lese von irgendwelchen Tabletten, dann wird es dann ja schlecht. Und wir haben natürlich ja eben auch trotzdem in der Therapieform das so, dass jeder, der das erste Mal Bienenlufttherapie macht, da wird also von einem Arzt oder Heilpraktiker immer begleitet. Das ist eine medizinische Anwendung, die wird dann ja etabliert haben. Und es ist praktisch so, dass dort nach einer Anamnese und vielleicht Lungenfunktionstest, das legen die immer fest hier, was da gemacht wird hier, die Mediziner. Und dann wird der 10-minütige Test gemacht, ob man gegen Bienenstockluft allergisch ist. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne?
Genau, ist es verwandt mit der Allergie gegen Bienengift?
Dann dort Allergieformen. Also bislang gab es sowas noch nicht. Also es gibt ja schon Millionen Anwendungsfälle und es gab noch keinen Fall, wo jemand gegen Bienenstockluft allergisch ist. Trotzdem muss man ja vorsichtig sein, denn es gibt ja Allergien gegen Propolis. Es gibt Bienengiftallergien. Mhm. Und genau diese Substanzen sind ja in der Bienenluft enthalten.
Ja, ja, eben. Ja. Aber trotzdem waren auch Allergiker, die jetzt meinetwegen Propolisallergie oder im Bienengiftallergie haben, haben da keine Probleme gehabt.
Nichts. Die haben keine Probleme gehabt, richtig, ja.
Okay. Und also ganz einfach gemacht, also ich gehe jetzt mal von außen, eine Stichgefahr gibt es auch nicht. Das kann man ja relativ einfach.
Naja, also wenn man jetzt ein Medizinprodukt herstellt, dort muss man ja sagen, gibt es ein Risikomanagement. Und da werden ja viele Fragen gestellt und müssen beantwortet werden. Und eine Frage, kann es vorkommen, dass der Patient gestochen wird? Mhm. Oder welche Maßnahmen machen Sie, um dass der Patient nicht gestochen wird? Also die Therapie muss in einem bienendichten Raum stattfinden. Deswegen haben wir Stationen entwickelt, die halt bienendicht sind. Da stehen zwar die Bienenvölker drinnen, die fliegen aber kontrolliert nach außen und so, dass man ein Gerät auf den Bienen aufsetzen kann, aber ansonsten gibt es da drinnen keine Bienen. Dennoch muss man sagen, die Gefahr besteht immer, dass jemand gestochen werden kann. Und deswegen muss das Personal, was dort Dienst tut, eben auch eine Ausbildung haben im Umgang mit allergischen oder anaphylaktischen Schock.
Okay. Aber es ist eigentlich eine theoretische Gefahr dann, weil es sind halt Bienen da.
Es ist eine theoretische Gefahr, ist richtig, ja.
Genau, aber muss man im Auge haben. Welche Gesundheitseffekte sehen Sie denn bei der Stocklufttherapie?
Also wir haben es ja wegen Atemwegsproblemen, das war so, waren asthmatische Erscheinungen im Prinzip überhaupt gemacht. Mhm. Wir sehen jetzt, dass das im Prinzip sehr gut funktioniert. Was ich höre, wir sind ja die Hersteller und praktiziert wird es ja dann von den Betreibern solcher Stationen, wie gesagt, auch von Medizinern begleitet. Und was wir halt sehen, ist im Prinzip was am tollsten geht, ist der Heuschnupfen. Heuschnupfen ist sehr weit verbreitet, ist eine Pollenallergie und die wird relativ schnell, so eine Anwendung dauert also 30 Minuten und mit 6 Sitzungen auf 30 Minuten ist in der Regel der Heuschnupfen weg, ne? Und das mit einer Erfolgsquote von über 90%.
Okay, auch bei stärkeren Heuschnupfen, also...
Auch bei stärkeren Heuschnupfen, manche brauchen halt dann 8 Sitzungen. Es gibt aber einige Fälle, die halt beispielsweise mit Gräserallergien haben oder so, wo das nicht so gut wirkt. Aber es sind wenige Fälle.
Also da kann man schon.
Auch die haben meist eine Verbesserung, aber es geht halt nicht ganz weg.
Also da kann man schon so ein bisschen eine Analogie sehen zwischen die Allergie, die ich habe auf die Pflanze und die Pflanze, die auch die Biene sammelt, also was dann auch wiederum enthalten
aber
ist.
Aber wie gesagt, bei der Mehrheit funktioniert es. Dann die Nachhaltigkeit, da gibt es also welche, die brauchen das nächste Jahr gar nicht kommen. Die kommen erst im Jahr drauf, mal für 2, 3 Anwendungen. Es gibt ganz wenige, die kommen das nächste Jahr wieder dann mit Heuschnupfen und machen das auch nochmal. Dann verliert sich das meistens. Oder es kommen auch welche nur einmal und dann ist es Geschichte. Also das ist bei Heuschnupfen halt eine sehr schöne Sache. Diese anderen Atemwegserkrankungen, wenn wir von Asthma und COPD reden, die COPD ist auch diese chronisch obstruktive Bronchitis, dort sind halt wesentlich mehr Anwendungen notwendig. Wir haben ja selber eine klinische Studie machen müssen, um das Gerät zuzulassen. Und dort waren also COPD-Patienten ausgesucht. Dort haben wir aber nur aufgrund der Begrenzung der Studie an 10 Anwendungen machen können. Also auch zeitlich gesehen. Und da konnten wir also eine eindeutige Wirkung dort nicht nachweisen bei Zähnen. Aber wenn man mehr macht, kann man das also schon schaffen. Wir haben also zwischen 10 und bei mehr als 12 Anwendungen oder manche haben 20 Anwendungen gemacht, hat man erreicht, dass die Leute zwischen 6 und 10 Monate beschwerdefrei sind und auch keinerlei Medikamente brauchen. Okay. Was es auch gelungen ist, das sind Einzelfälle jetzt, hat einer COPD Stufe 3, das sind ja Stufen eingeteilt, gibt es 4 Stufen. Und Stufe 3, da hat also schon der Patient eine Sauerstoffflasche getragen, dass er überhaupt noch Luft gekriegt hat. Ne? Also das ist dann schon eine sehr große Einschränkung der Lebensqualität. Und er hat über zwei Sommersaisons, also im Jahr 18 und im Jahr 19, viele Anwendungen gemacht und ist dann im Herbst 2019 wieder untersucht worden. Und da haben die Lungenärzte festgestellt, sie haben nur noch eine leichte COPD Stufe 1. Ihre Lunge heilt aus. Was haben sie denn gemacht? Okay, also die Schulmedizin kann das nicht. Das muss man ganz klar sagen. Ne?
Genau, das ist ein interessanter Fakt, weil man hat ja auch immer gewisse Placebo-Effekte. Und wenn man jetzt aber sieht, also wenn der Arzt tatsächlich konkret sieht, die Lunge heilt, ist natürlich ein Effekt zu sehen.
Genau. Das kann natürlich nicht bei auch Fälle geben, wo das nicht so gut funktioniert, das kann man immer nicht sagen, ne? Aber das ist ja mit vielen Sachen auch so. Also die Beharrlichkeit, das ist das, was wir von den Leuten hören oder ich von den Anwendern höre oder auch Patienten, wo man mal Kontakt hat, da wird also sehr viel Positives berichtet. Wir haben jetzt ganz wenig Fälle, die sagen, nee, bei mir hat es eigentlich nicht gewirkt.
Okay, die Uni Dresden hat ja auch eine chemische Analyse der Bienenstockluft gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen?
Also das war eine ganz tolle Geschichte. Der Professor Speer hat ja die Inhaltsstoffe zur Bienenstockluft analysiert und hat über 50 Inhaltsstoffe festgestellt und 46 sind wohl schon genau detektiert. Er forscht dort auch weiter. Und wir haben ja 2019 unsere Zulassung bekommen, die medizinische Zulassung, darauf eine Einladung zur Abimondia, das ist eine Weltausstellung für Imkerei so. Und die war in Kanada, in Montreal. Und der Professor war auch mit dort und hat einen eigenen Stand aufgemacht, haben dort auch Geräte angeboten und festgestellt, wir sind dort Weltspitze. Also sowohl in der Forschung als auch in dem Gerätetyp gibt es nichts Vergleichbares. Okay. Also es waren andere Professoren dort, die haben also nur gestaunt, was dort die Uni Dresden dort geleistet hat.
Okay, wie weit ist das verbreitet eigentlich auf der Welt? Also, wenn Sie schon erzählt haben.
Es gibt halt überall nur so gebastelte Geräte oder es gibt also auch Häuser, wo man Deckel aufmacht, dass die Luft dort entweichen kann und man kann drin schlafen. Also, sagen wir mal, diese eigentliche Bienenstockluft-Therapie, die kommt ja vorwiegend aus den osteuropäischen Ländern. Dort ist die weit verbreitet, aber eben nicht als Therapieform, so wie wir es jetzt kennen, wo ich also eine halbe Stunde mal hingehe, sondern eben dort meinetwegen Urlaub mache und schlafe da mal drinnen oder solche Dinge.
Na? Okay. Interessant. Wie ist denn der Ablauf von so einer Sitzung dann? Kann man sich das etwa vorstellen?
Also der Ablauf ist eben, eingangs hatte ich ja schon gesagt, Anamnese bei einem Arzt und Kontrolle und dann eine 10-minütiger Test und 24 Stunden später erfolgt dann die erste Sitzung der eigentlichen Therapie und das geht eine halbe Stunde. Vorwiegend nutzen wir die Nachmittagsstunden, das sind halt die Inhaltsstoffe noch stärker. Professor Speer will jetzt mal wissen, an welchen Tageszeiten das besonders gut geht. Und dann sitzen die Leute dort in eben einen bienenfreien Raum, angenehme Atmosphäre, so eine Station. Und dann wird nach 15 Minuten das Gerät aufs zweite Bienenvolk umgesetzt. Sind immer zwei Bienenvölker aus einem Therapieplatz, sodass die Intensität der Bienenstockluft hochgehalten wird in der Qualität, weil wir saugen ja die Luft ab. Den Bienen tut das gar nichts, weil wir eine riesen Oberfläche nutzen mit unserem Gerät, also 30x30 cm, wo wir die Luft ganz gleichmäßig absaugen. Unser Gerät ist also auch thermisch isoliert, die Haube, und hat einen speziellen Lüfter aus dem Nachbeatmungsgerät, eine super Elektronik. Und ganz wesentlich, das hat also auch der Professor Speer festgestellt, ist ein beheizter Schlauch bis vor zur Maske. Weil die Bienenluft dort sonst durch die Raumtemperatur kondensiert und wäscht die Inhaltsstoffe aus. Okay. Hat also festgestellt, wenn wir die Heizung abziehen, dann kommt vorne fast nichts mehr an.
Also die paar um die 35 Grad dann einfach halten, wie es im Stock selber ist.
Genau, so ist es, ja. Also wir versuchen mit dem Gerät die Bienenluft so zu transportieren, wie die Bienenvolk ist und überhaupt nicht zu verändern. Und dann haben wir im Prinzip eine super Anwendung. Was wir als Eigenentwicklung gemacht haben, viele dieser Bastlergeräte, die atmen zurück in den Schlauch. Und dann atmen ja die das eigene CO2 wieder ein. So sind die meist ausgelegt, weil die Ventile, weil die Masken keine gescheiten Ventile haben oder eine Ausatmlippe oder so. Jetzt haben wir ein Ventil mit zwei Membranen entwickelt, was wir dazwischen schalten. Und es ist aus hygienischen Gründen so, dass dieser Schlauch, das Ventil und die Maske in einer Box von uns verpackt wird und dem Patienten aus hygienischen Gründen direkt zugeordnet. Der kriegt also bei der Anwendung seine eigene Box, die er dann während der Therapielaufzeit dort in der Station hinterlegen kann, oder Name drauf geschrieben. Und wenn er fertig ist, kann er die mit nach Hause nehmen. Und wenn er wieder mal kommt, dann bringt er sie wieder mit.
Okay, also dann seine eigene Maske quasi.
Richtig, ja, ja. So, ja. War einfach wichtig. Wir haben das ja mit Medizinern und Fachleuten entwickelt und dann immer diskutiert, wie, was muss man hygienisch beachten und so weiter. Gibt es also alles Beschreibungen dazu. Es gibt Gebrauchsanleitungen für die Geräte, für die Betreiber und einen entsprechenden Service, wie das bei Medizinprodukten vorgeschrieben ist. Also in dem Fall, weil es ja nur saisonbedingt benutzt wird, nach 3 Jahren werden die Geräte wieder gewartet und frisch justiert und so, solche Dinge. Also wir geben einen genauen Luftstrom vor zum Atmen, sodass die Patienten eben auch, also die, man kann also nicht saugen, ne? Also Asthmatiker und COPD-Leute, die können nicht saugen, die würden das Gefühl haben, als wenn sie ersticken.
Das heißt, die Luft wird langsam eingeführt. Die Luft
wird langsam dort richtig zugeführt,
okay,
zum Atmen, ne?
Wie darf man sich das vorstellen vom Atemgefühl? Also Sie haben ja wahrscheinlich auch schon mal die Stockluft-Therapie gemacht.
Ich mache das einfach genauso,
die von außen,
weil es führt ja, ich bin auch nicht der ganz Jüngste, und es führt ja, wenn man viel Bienenluft atmet, zu einer Lungenfunktionserweiterung. Und genau das ist ja schön, wenn ich mehr Lungenkapazität habe, dann laufe ich den Berg hinauf, ohne zu schnaufen. Okay. Weil die Lunge in der Lage ist, genug Sauerstoff ins Blut abzugeben.
Der Unterschied ist jetzt aber nicht der, dass Sie öfters den Berg laufen, sondern dass...
Genau, also dass ich mehr Bienenluft mache und habe dann überhaupt keine Einschränkungen. Also selbst wenn man trainiert, hat man trotzdem, ist man außer Atem, weil die Atem, die zur Verfügung stehende Atemkapazität das Ganze beschränkt.
Mhm, genau.
Wir haben das schon mal bei Sportlern probiert, das funktioniert im Übrigen auch.
Okay, das wäre ja durchaus nochmal ein Geschäftsfeld, was gerade im Profisport ist sowas ja nicht ganz irrelevant.
Ja, also es gibt ja Sportler, die Allergien haben. Also da hatten wir mal das, was ich da kenne, so einen Fall, die haben den in Bad Schlema wohl behandelt. Da hatte 110% den FEV1-Wert, Lungenkapazität, und hat gesagt, ich kriege fast keine Luft. Also manche haben ja viel, viel weniger und atmen nur kriegen schon Luft, ne?
Mhm.
Und ein Sportler war das und ein Radfahrer, und dann hat er hier Bienenluft gemacht mehrere Male und dann hat er wieder 130 und dann hat er gesagt, so, jetzt geht's wieder richtig ab. Also das ist dann schon für die nochmal ein Unterschied, ne?
Ja, klar.
Und man kann also auf einer hohen Ebene im Prinzip trotzdem eine gefühlte Beschränkung der Lungenfunktion da sein.
Okay, und vom Geschmacklichen her, jetzt mal so aus reinem Interesse, also...
Naja, also viele sagen, es ist ein süßlicher, wohltuender Geschmack. Mhm. Und es gibt aber einige Patienten, die sogar die Bienenvölker unterscheiden können vom Geruch her. Also das ist ja ganz klar, wenn das eine Bienenvolk in die eine Blüte fliegt und die andere in eine andere Blüte, dann riecht das also anders, ne? Also leicht anders. Und es gibt also sehr sensible Menschen, die sowas unterscheiden können.
Macht das, also auch wirklich, man hat dann auch mal einen Blindversuch gemacht, oder sagen die jetzt einfach, wir können es unterscheiden?
Das sagen die dann einfach glaubt. So, naja.
Na gut. Ist das übrigens auch jetzt ein Gedankengang, dass man sagt, naja, also jetzt zum Beispiel ganz einfach gesagt, hat jemand eine Rapsallergie, dass man dann auch eher mit Raps-sammelnden Bienen die Therapie macht, oder ist das...
Ja, es ist ja so, dass die Blütenpollen eigentlich aus allen Blüten dort im Bienenvolk auch vorhanden sind. Die machen ja auch solche Depots, also solche Pollendepots, die dann ja umgearbeitet werden von den Bienen, sogenannten Bienenbrotberger, und dass die ja im Prinzip verarbeiten auch für ihre Brut. Also da wird der Futter draus gemacht, das wird dann verwendet. Und bei diesen Vorgängen, dass man irgendwas dort verarbeitet, werden also Substanzen auch wieder in die Luft abgegeben. Genauso für vom Nektar, die sammeln ja kein Honig, die sammeln ja Nektar, genau. Und arbeiten ja den Nektar dann in Honig um. Da wird also massivst im Prinzip Wasser an die Luft abgegeben, und das ist ja das, was wir absaugen. Also sagen wir mal, wenn wir zum Beispiel absaugen, ich werde dann immer gefragt, hat es so Bienenvolk dann auch noch Honig? Also die haben genauso viel Honig wie vergleichbare Standvölker, nur dass der Honig dort trockener ist, weil wir die Luft absaugen, die feuchte Luft, und dass die, weil es ja doch etwas zieht, meist dann mehr Propolisertrag haben. Ein Bienenvolk sonst hat vielleicht so 100 Gramm Propolis im Jahr und die haben halt fast 200 Gramm.
Okay, also im Endeffekt kann man es jetzt für die Bienen beschreiben, wie an einem luftigen Ort zu stehen.
Genau, also für die Bienen, wir haben ja da Tests gemacht, wir haben die mit Sensoren ausgerüstet und richtig Daten entnommen und haben das 24 Stunden durchlaufen lassen, dann bei niedrigen Temperaturen haben rausgeforscht, bis wie viel Grad Außentemperatur kann man denn überhaupt die Luft anbieten und alles. Also das ist mit einer sehr großen Forschungs- und wissenschaftlichen Arbeit entwickelt worden.
Okay, naja, haben Sie am Anfang ja schon einiges erzählt, da Uni Dresden im Spiel und ganzen Aufwand, also naja, ein medizinisches Produkt. Sie haben schon angesprochen die saisonale Nutzung, wie verhält sich das denn?
Saisonale Nutzung, also es geht einfach so, die Bienen müssen aktiv sein. Nun passiert es ja mittlerweile schon, dass wir im April Sommer haben. Ja. Immer dann, wenn die Bienen einen Honigraum aufsitzen haben und das Bienenvolk an den Honigraum besetzt und da es losgeht, können wir Bienenluft machen. Wir sagen einfach so, es ist April bis September. Es ist Mai bis September. Der April ist ja zu ungünstig, aber wenn der April funktioniert, funktioniert meist der Mai nicht. Dass es dann im Mai nochmal kalt ist, hat man dieses Jahr auch. Ne? So, und wenn es halt zu kalt ist, also unter 15 Grad Außentemperatur, kann man keine Bienenluft machen. Weil das dann für den Nutzer nichts bringt. Also es ist nicht so, dass es die Bienen schädigen würde, aber es ist kein Erfolg dann da, dass die Bienenluft so angereichert ist, dass das gut funktioniert.
Okay, also da hätte man jetzt tatsächlich schon so einen kleinen Maßstab für einen Laien, der sich dann irgendwo einen Anbieter aussucht, wenn der Anbieter dann die Therapie auch bei 14 Grad, 13 Grad anbietet, dann lieber Finger weg.
Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub bin und mache das urlaubsmäßig und es ist gerade 14 Grad, funktioniert es auch, dann sorgt da meistens alle anderen ab und sagt dann, ich nehme da mal 3 Völker oder 4 Völker, sodass die Kapazität dann trotzdem da ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dann noch mal für jemanden, der nur gerade da im Urlaub ist und die Therapie anmachen will, das durchzuführen. Aber in der Regel ist es so, dass ich ja Wetterprognosen heutzutage sehr leicht und auch langfristig voraussagen können. Und ich weiß doch heute, ob das übermorgen geht, alleine von der Wetterlage her. Jeder hat eine App und kann das nachsehen und sagt dann zu seinen Patienten, also pass auf, das wird um einen Tag oder 2 Tage verschoben. Okay. So funktioniert es eigentlich. Habe ich bei vielen gehört, dass das also überhaupt kein Problem ist mit den Patienten dann. Die haben ja die Telefonnummern und dann werden die halt informiert, wenn sich da irgendwas ändert. Oder die rufen halt selber an.
Naja, zumal wenn es vorher schon kommuniziert ist, dass es der Termin nicht hundertprozentig fix ist, gerade jetzt im Mai meinetwegen noch oder September dann schon, sollte man sich ja einstellen können. Ja. Was kostet so eine Sitzung? Also ich sag mal, durchschnittlicher Heuschnupfen, 6 Therapiesitzungen.
Also was wir empfehlen, wir sind die Hersteller und haben da ein System entwickelt, was wir empfehlen, das sind 6 Sitzungen auf 380 Euro. Und in diesem Preis ist inklusive diese Patientenbox, Schlauchventil und Maske und letztendlich auch die Arztleistung. Ne? Und es ist also praktisch so, dass also auch die Rechnung der Arzt stellt.
Okay.
Das ist eine medizinische Anwendung, das ist natürlich noch keine Kassenleistung. Es gibt einige Privatkassen oder so Zusatzkassen, die sowas solche Dinge schon wohl bezahlen, habe ich gehört. Aber also die normale Krankenkasse noch nicht. Da gibt es also auch Beschreibungen dazu, dass das mal eine Kassenleistung wird. Also das muss man halt sehen. Und ansonsten ist es einfach so, dass da, wie gesagt, das über einen Arzt oder Heilpraktiker läuft und dann haben die also auch richtige Dokumente, dass das funktioniert. wenn jetzt Imker beispielsweise so eine Station betreibt und arbeitet mit dem Arzt zusammen, dann wird er seine Leistung dann bei dem Arzt dann einigen, die sich halt, was dann da Imker dafür bekommt, halt einen kleinen Teil.
Okay, naja gut, sollte ja auch. Also und so, Sie machen das, haben selber auch so einen Sitzungs Ort.
Wir haben bei uns logischerweise also auch, da sind ja die ganzen Forschungen entstanden, haben wir also auch so eine Therapiestation, das war die erste, die wir überhaupt, wo wir also auch daran gelernt haben, so einen Haustyp zu entwickeln. Ich habe ja sonst ein Ingenieur- und Architekturbüro, da haben wir also dann diese Haustypen entwickelt, weil ja, wenn man jetzt zu einer Klinik geht und die sagen und sagt, ja, wollt ihr so eine Station nicht aufbauen, dann sagen die, naja, müsstet ihr schon machen. Ne? Also gibt es also jetzt Zulieferer, die, das ist also alles in der Gesamtheit konstruiert. Also nicht nur im Prinzip dieses Gerät, sondern das ganze Paket, was dazu gehört.
Okay, also wenn jetzt jemand wirklich kommt und sagt, ich habe von gehört, ich finde es interessant, ich habe Budget, ich möchte es irgendwo investieren, ist man bei Ihnen da an der richtigen Stelle.
Ja. Also in Kreischau steht zum Beispiel so eine Station, die von uns aufgebaut wurde. Mhm. Oder in Thermalbad Wiesenbad, in Bad Schliemann, in Oberwiesenthal, auch am Eldus-Ressort in Oberwiesenthal. Ne? Und da gibt es also viele. Also auch nicht nur jetzt, wir reden ja jetzt im Moment nur von Sachsen, natürlich in ganz Deutschland. Also es ist also schon so, dass die Dienstluft an Kiel angeboten wird oder im Stuttgarter Raum oder im Schwäbischen Alb oder so. Ne? Wir haben eine Internetseite, Picora-System, dort kann man im Moment sehen, wenn man sagt, Termin vereinbaren, sieht man die Stationen in Deutschland, die sich jetzt schon haben freischalten lassen, die also sagen, jawohl, ich bin soweit und ich kann das also so richtig betreiben. Und dann sind halt immer Mediziner damit im Boot. Ne?
Genau, im Endeffekt sind das sind dann aber die Stationen, die das quasi auch wirklich auf dem professionellen Niveau treiben und drüber hinaus, wie Sie gesagt haben, gibt es dann irgendwo, findet man immer mal jemanden, der sich mal was zusammengeschraubt hat, aber ob das dann sinnvoll ist.
Ja, das ist aber schon gefährlich. Also man muss einfach sagen, das haben wir ja auch erkannt, es ist bei der Imkerschaft, es ist eigentlich besser, ich lasse Gerät weg und halte dann die Nase nur drüber, als dass ich jetzt dort Fehler mache in der Anwendung und dann im Prinzip dort was einatme, was man, also alles das, was oberhalb ist, wo die Biene nicht mehr hin kann, da kann die ja nicht arbeiten. Ne? Mhm. Und wenn sich da irgendwo eine Ecke Schimmel bildet oder irgendwas bildet, dann hat man das halt drinnen. Ne? Das muss man halt auch bedenken.
Okay, also gibt es durchaus so Eckchen, die dann auch mal einen Schimmel haben, was die Biene jetzt nicht weiter stört.
Wenn man das als Holzkästchen baut, dann kann sowas passieren, ja.
Genau, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage. Die Bienenkästen, müssen die auch einen gewissen Standard oder welchem Standard müssen die, was ist da wichtig, darauf zu achten?
Also die Imkerei selber muss eine Bio-Imkerei sein. Ne? Bio oder eben dann Apitherapie zertifiziert, das ist eine Grundvoraussetzung, um Bienenstockluft zu machen. Okay. Also es geht natürlich keine Styroporkiste. Also ich habe nichts gegen Styroporbeuten, wer da drinnen imkert und einfach ganz normal imkert, das hat halt auch seine Berechtigung, okay. Aber wenn wir über Bio sprechen alleine, dann verbietet sich sämtlicher Einsatz von zum einen Kunststoff, dort wird ja auch auf Farben geachtet, die man außen ran anstreicht, und es wird vor allen Dingen das Wachs kontrolliert. Wachs ist ein Speicher, der alles behält, was in den Bienenvolk vorgeht. Ne? Und da ist es ganz wichtig, dass man das Wachs also ständig ja kontrollieren lässt. Und was wir natürlich auch haben, wir haben ja diese Varroa-Milbe, die in unseren Völkern lebt seit der 80er Jahre. Und die wird natürlich auch mit richtig chemischen Keulen bekämpft. Das verbietet sich sowieso, und selbst organische Säuren wie Ameisensäure und so weiter oder Oxalsäure, die sind dann nur bedingt einsetzbar. Also ich kann natürlich nicht hier Ameisensäure machen und dann anschließend wieder Leuten ansetzen, das geht überhaupt nicht.
Auch wieder wegen Allergien oder?
Genau, deswegen ist es also so, dass wir dieses Varroa-Konzept, wie man Varroa im Prinzip aus den Völkern in den Völkern niedrig hält, ein besonderes Konzept ist, was wir auch schulen, auch über den Apitherapiebund geschult wird, sodass also das eine Grundvoraussetzung ist, dass man auch eine Saison so lang betreiben kann. Weil sonst ist es in der Regel so, dass die Imker Ende Juli spätestens eine Ameisensäurebehandlung machen gegen die Varroa-Milbe und dann wäre es ja Feierabend.
Ja. Okay. Können Sie das Konzept nur mal ganz kurz umschreiben, was da passiert? Weil, also ich kenne es jetzt auch nur, die Ameisensäure oder halt eben das Chemische.
Also wir haben diesen Varroa-Controller, der stammt aus Österreich und ist eine thermische Behandlung, der Bienenbrut. Ich kann im Prinzip im Frühjahr die zwei, drei Waben, die dort Brut sind, über diesen Varroa-Controller 2 Stunden behandeln, dann sind alle Varroen tot. Damit habe ich schon mal 80% sind ja zu dem Zeitpunkt in der Brut. Dann habe ich dort schon mal ein Niveau der Milbe, die ganz, ganz weit unten ist. Und dann entwickelt die sich natürlich wieder bis jetzt in die Zeit. Und am Ende des Monats jetzt macht man eine Totalbrutentnahme, macht sogenannte Brutscheunen, lässt diese Brut auslaufen und lässt in den Völkern zurück eine sogenannte Bannwabe oder 2, wo also die Königin weiter drauf Eier legt und Brut erzeugt. Und jetzt sind ja, wenn ich die Brut alles raus habe, dann sind ja noch, und die Bienenmasse ist genug da, das sind ja noch ungefähr 20% der Milben dann in diesen Bienenvolk. Und wenn ich dann im Prinzip über diese Bannwabe diese Milben abfange und die dann über den Varroa-Controller gebe, dann habe ich die, dann bin ich wieder auf ganz niedrigem Niveau. Und diese Brutscheune, die sollte halt an einem anderen Ort stehen, die könnte man mit Ameisen behandeln oder man kann die einfach schlüpfen lassen und behandelt dann die Bienen dann einfach mit Milchsäure, weil es das Bessere ist, also angenehmer für die Bienen. Und da hat man Bienenmasse, da kann man also wieder zum Beispiel Kunstschwärme machen und halt junge Völker heranziehen oder wenn ein Volk halt mal noch Bienen fehlen würden, dann kann man halt da mal ein Kilo wieder 10.000 Stück dazugeben.
Okay, ja, ganz schön Aufwand. Aber wie ja meistens, ne? Die einfachen Dinge sind dann chemische Keule und die Folgen, ja, die Nebenprodukte sind.
Also das ist etwas mehr Arbeit, ja. Aber dafür ist es halt auch sehr erfolgreich.
Ja, genau. Ich würde jetzt noch auf den einen Punkt zukommen, der ist mir bei Ihnen auf der Homepage so ein bisschen sehr ins Auge gesprungen. Ohne den jetzt vielleicht zu große Glocke zu hängen, aber es ist, glaube ich, ganz interessant, irgendwie so da mal dran anzusetzen, ist nämlich eben das, was wir ganz am Anfang schon hatten, Propolis und Corona. Also Sie haben ja schon erzählt, dass das in China also diese...
Es gibt wohl schon also auch Berichte, wo Propolis, also bei Corona im Halsbereich die Viren abtöten soll. Ich rede das jetzt näher nach, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Und wir haben also auch bei uns überall das Propolis als Spray, sodass man also ein Rachenspray hat. Und wenn mich das jetzt tatsächlich erwischen würde, dann würde ich also das Spray nehmen und das einfach einatmen. Das ist eine sichere Art und Weise, wo die, ist ja immer so, wenn der Erreger zunächst mal Fuß fasst, da muss erst mal Fuß fassen und sich vermehren. Und wenn man das schon unterbindet, dann ist man auf der sicheren Seite. Das wäre so eine Überlegung. Und was wir mit Bienenluft jetzt mal noch versuchen wollen, wir versuchen jetzt Kontakte zu finden, also manche Stationen machen das, wo Leute Corona geschädigt waren und wo also die Lunge dann auch eine gewisse Einschränkung hat. So ist das ja, laut den Ärzteberichten. Die haben ja dann leichte Vernarbung. Und genau. Wir könnten uns vorstellen, dass wir mit Bienenstockluft diese Sachen dort wieder lindern oder sogar verbessern oder stark verbessern können. Und das möchten wir halt gerne probieren. Denn es wäre ja ganz entscheidend oder ganz ideal, wenn wir mit Bienenstockluft, also auch auf dem Gebiet, ein Stück mithelfen könnten, diese Geschichte dort zu verbessern.
Ja, einerseits wäre es natürlich medizinisch von Vorteil und auf der anderen Seite, also gut, ein Geschäft ist es auch, aber vor allem halt auch einfach eine Aussage, finde ich, die ganz gut ist, zu zeigen, okay, wenn man die Natur, sag ich mal, in ihrer Reinform nutzt, dann ist das doch auch sehr nützlich und nicht immer dieses Bearbeiten und Umarbeiten und Verkünstlichen, sage ich mal. Ich meine, klar, man hat schon einen gewissen Rahmen, den man schafft, aber das ist ja was anderes, als wenn man jetzt ein Medikament wieder draus bastelt.
Genau, ja. Genau. Also das sehen wir auch so, ne?
waren das Studien in China, wo Sie gemeint haben, ganz am Anfang von unserem Gespräch? Oder ist das einfach so ein Erfahrungsschatz gewesen mit den Imkern, die kein Corona
haben? Ja, also das haben die dort irgendwie getestet. So haben wir jetzt Unterlagen. Also jetzt ist es so, wir haben einen Fragebogen von der Uni Jena gekriegt und das hat der Dr. Mühlstedt, der ist auf dem Gebiet in der Apitherapie auch unterwegs und der hat das jetzt so rumgeschickt hier über die Landesverbände an alle Imker. Kam diesen Montag, ich habe noch gar keine Zeit, ich habe es zwar gelesen, werde es jetzt am Wochenende ausfüllen. Und da hat man halt diese Feststellung gemacht, dass oder die Vermutung geäußert, wenn genügend Bienengift im Körper ist, dass dann dieser Coronavirus da keine Chance hat. Und jetzt wollen wir hier halt wissen, unter den deutschen Imkern, wer hat denn genügend Bienengift, wie oft werdet ihr gestochen und hattet ihr Kontakt zu Corona-Leuten? Hatte ich jetzt nicht, weil in Sachsen gab es ja ganz wenig hier, bei uns im Erzgebirge sowieso ganz verschwindend gering hier der Fall, aber anderswo ist das sicherlich der Fall. Und das ist ja interessant, wenn man der Theorie dort mal nachgeht.
Von was für einer Menge an Bienengift im Körper redet man denn da? Also es gibt ja sicher, also klar, irgendwo ist auch eine Grenze erreicht, aber die ist es ja natürlich nicht, sonst wäre es ja kontraproduktiv.
Also das, was ich weiß, was man ja sagt, für die, also es ist ja so, Imker, die sehr wenig gestochen werden, entwickeln im Alter mitunter eine Allergie, Bienengiftallergie. Mhm. Das hat man festgestellt, also unabhängig von Corona. Und jetzt wissen wir das seit längerem, im Apitherapiebund hat man das wissenschaftliche Arbeiten her dort mal vorgestellt. Und das ist die unterste Grenze, halt 50 Stiche im Jahr. Und wo man richtig immun ist, sind halt 200 Stiche. Okay. Im Jahr. Ne? Und winterüber werden wir ja weniger gestochen. Dann muss man halt sehen, dass man das im Sommer über, also Frühjahr bis Herbst, hinkriegt.
Also einfach mal reinlangen in die Beute.
Ja, aber das passiert schon. Also ich lange ja einmal einfach zwischen die Waben rein und dann drückt man eine Biene ein bisschen und dann sticht die halt in der Hand oder so. Und das ist ja nicht weiter schlimm. Also das ist, wenn die Biene da sticht, ist für mich kein Problem. Was ich festgestellt habe selber, ich hatte jetzt mal so Entzündungsherde und habe dann auf diesen Entzündungsherden Bienenstiche angesetzt, also Bienen angesetzt zum Stechen. Das war ein unheimliches Schmerzpotenzial und man hat aber dort richtig gemerkt, wie Bienengift gegen diese Entzündung arbeitet. Mhm. Und die geht dann auch in einer sehr kurzen Zeit zurück.
Ja, das war auch mit meinem Stich gestern krass, weil der war unten in der Fußsohle. Ich habe da zwar nichts gehabt, aber Fußsohle ist natürlich sehr empfindlich, also jetzt nicht die Ferse, sondern genau dazwischen. Und es war relativ intensiv, also man stirbt jetzt nicht dran, also war schon schmerzhaft. Aber dieser Schmerz war auch gerade, also klar, das Stechen und dann direkt hinterher, es hatte einfach irgendwie ein sehr, sehr gesundes Gefühl.
So. Richtig, aber es ist ja so, es kommt auch darauf an, wo die Einstiche sind. Also jetzt bei der Hand zum Beispiel, wenn die ganz normal in den Finger stechen, habe ich überhaupt kein Problem, aber wenn die so zwischen Fingernagel reinstechen, unter der Fingernagel rein, denkt man immer, oh, jetzt ist es vorbei, also der Arm ist gelähmt, ne? So ein Gefühl hat man. Und dann aber so nach 15 Sekunden merkt man gar nicht mehr, dass es da gestochen hat. Das verfliegt also auch schnell.
Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen Gewohnheit, denke ich mal auch. Also jemand, der das noch nie erlebt hat, der wird es ja vielleicht 5 Minuten länger spüren. Ja. Aber
schlechte Stellen sind also an der Nasenspitze, ne?
Ja gut. Definitiv. Ja, interessant. Ich hätte jetzt gar keine Fragen mehr. Wenn Sie da noch ein bisschen was dazu sagen wollen, wo Sie sagen, okay, das fehlt Ihnen vielleicht jetzt noch um zu komplettieren, können Sie gerne noch was sagen.
Ja, also wie gesagt, die Bienenstockluft-Therapie, die ist, denke ich mal, im Kommen und mehr Leute wissen das und nutzen das. Wir haben bisher noch relativ wenig Werbung gemacht, wir waren zwar ein paar Mal im Fernsehen, was natürlich eine große Verbreitung schon ist, aber es wird in Zukunft, denke ich mal, noch mehr zunehmen und wir merken ja auch die Nachfrage, also auch bei der Imkerschaft und der Willen, sowas einzusetzen, der steigt, aber nicht nur in Deutschland. Also wir sind ja in Europa unterwegs und haben ein europäisches Patent jetzt bekommen in den letzten Tagen und das ist also schon eine Sache, die dort sich etabliert. Also ich habe wohl gehört, dass in der Türkei Abitherapie jetzt auch ziemlich groß geschrieben wird. Die wollen also da auch das sogar als Krankenkassenleistung anbieten und wollen da auch hier richtig medizinische Bienenstockluft-Sachen dort einführen. Eine interessante Geschichte. Also es gibt in vielen Ländern, also, sagen wir mal, unheimliches Interesse. Die uns auch ein ganzes Stück voraus sind, sind die Österreicher.
Also von der Anwendung, die nutzen das schon.
Von der Anwendung, die also auch schon unsere Geräte in Größenordnung haben, ja.
Okay, also bei Weiß Österreich.
Plus jetzt und so und Italien, also Südtirol, sehr viel, ja.
Ist es dann eher so, dass die Länder, die das schon laienmäßig nutzen, wie Sie ja gesagt haben, zum Beispiel, man setzt sich da einfach in so einen Raum, da steht halt ein Bienenkasten, dass die dann eher umschwenken oder ist das eher was für Länder, die weniger Kontakt bisher damit hatten?
Also was wir jetzt festgestellt haben, gerade in Österreich oder Italien, das waren halt schon Leute, die vorher mit so Bastlergeräten gearbeitet haben und die jetzt gesagt haben, nee, das sind Profigeräte, jetzt steigen wir um und wir machen das. Okay. Was wir auch gemerkt haben, es gab also auch einen Teil von Ärzten, die jetzt, die vorher sowas gar nicht gemacht haben und jetzt gesagt haben, okay, mit dem Profigerät, dann machen wir das auch.
Also grundsätzlich ist einfach ein Interesse an Leuten, die da schon.
Es ist Interesse da und man sieht halt jetzt auch die Möglichkeiten, die Bienenstockluft hier letztendlich eröffnet und die Erfolge, die es da gibt. Und das Schönste dabei ist halt immer, es sind natürlich also auch Sachen im Asthma- und COPD-Bereich schön, überhaupt keine Frage. Aber weil es eben so schnell geht mit dem Heuschnupfen und auch bei Kindern, ne, die kommen ja mit verquollenen Augen und mit juckenden Augen und nach der zweiten Anwendung sagen die, oh, die Augen jucken nicht mehr und man geht schon richtig gut. Und das sind natürlich dann ja, Erfolge, die halt da Mut machen. Ne?
Okay, naja. Auf jeden Fall. Naja, dann bleibt Ihnen noch zu hoffen, dass Sie tatsächlich mit der Bienenstockluft oder Propolis oder einer Mischung, wie auch immer, halt jetzt noch ein bisschen was mit Corona möglich ist. Das wäre natürlich toll.
Ja, das wäre natürlich super, ja.
Und es wäre natürlich ein Traum, wenn man dann auch diese ganzen Medikamente, die sich jetzt drauf stürzen, ja, auf Corona, die sind ja ganz froh drum, fast möchte man meinen, dass sowas dann ein bisschen außen vor ist und dass es natürlichere Wege gibt, die man dann eben nutzen kann.
Ja,
Herr Schmiedgen, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Interview.
Gerne, gerne.
Das war es wieder mit einer weiteren Folge der Interviews for Future. Teilen, verbreiten, abonnieren ist natürlich immer willkommen. Es geht hier um einen kleinen Planeten. Und soweit ich das bisher mitbekommen habe, ist das auch der einzige Planet, auf dem Leben möglich ist. Also passen wir ein bisschen darauf auf. Macht es gut. Mhm.